Diese Folge hättet ihr theoretisch gesehen auch schon vor 4 Wochen hören können, nämlich bei RTL Plus. Dort findet ihr auch das gesamte Archiv von allen Folgen, 3 ist ein Party, 4 ist ein Fete und Family Feelings. Und zudem gibt es dieses Jahr einige Folgen, die exklusiv nur auf RTL Plus laufen. Es lohnt sich also, ihr müsst euch nur die App runterladen. Es ist komplett kostenlos, schaut euch das mal an.
Ich war neulich bei der Therapie und mir wurde eine, ich sag mal, kleine Sucht diagnostiziert.
Oh, jetzt kommt's, die große Beichte.
Obwohl ich auch selber der Meinung bin, ist jetzt nicht so eine krasse Sucht, weil jetzt letzte Woche habe ich es zum Beispiel gar nicht gemacht.
Ich glaube, das sagen die meisten Suchterkrankten.
Ja.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ich Emotionen reguliere oder Stress reguliere. Und zwar Immo-Scout tatsächlich.
Family Feelings
mit Marie Nasemann
und Sebastian Tigges.
Wir haben diese Folge jetzt etwas hinauszögern müssen, weil man hört es mir vielleicht noch ein bisschen an. Ich bin ein bisschen krank. Aber jetzt bin ich fit.
Wie ein Turnschuh. Bist du wieder? Nee, ne?
Was?
Bist du wieder fit wie ein Turnschuh?
Nee. Aber ich bin, sagen wir mal, einsatzbereit.
Das ist gut.
Gerade die Kinder in die Kita gebracht und jetzt wieder nach Hause gekommen, extra um diesen Podcast aufzunehmen. Wie geht es dir?
Sehr gut. Wir nehmen heute zu Hause auf und nicht irgendwo anders, weil wir gerade noch einen Handwerker hier haben. Wir hatten, naja, Wasserschaden. Klingt jetzt ein bisschen krasser, als es ist, oder?
Ja, Wasserschaden würde ich sagen, es ist ein großer Schaden, der aus Wasseraustritt heraus entsteht. Das haben wir jetzt nicht gehabt. Wir haben einen Wasseraustritt und dementsprechend ganz viele Handtücher seit gestern Abend verbraucht und wieder zum Trocknen aufgehangen und wieder hingelegt. Wir haben so einen Kanister, der geleckt hat, der ist durchgerostet.
Was ist das nochmal? Ich vergesse die ganze Zeit.
Druckausgleichsbehälter.
Ein Druckausgleichsbehälter ist auch ein schönes deutsches Wort auf jeden Fall.
Braucht man anscheinend für Wasserdruck.
Und der ist schön durchgerostet und da ist unten das Wasser rausgelaufen und unsere ganze Garderobe war unter Wasser gesetzt.
Ja.
So ist das, wenn man eine Immobilie kauft, dann ist man auf einmal alleine dafür verantwortlich. So langsam haben wir recht viele Nummern von irgendwelchen Menschen, die uns helfen, wenn irgendwas mit dem Haus nicht stimmt, oder?
Ja gut, aber wenn wir Mieter wären, dann müssten wir das ja auch machen. Also dann müssen wir die Leute auch anrufen. Wir müssen es halt nicht zahlen, das ist der Unterschied.
Ja.
Naja, gut, wie dem auch sei. Wir haben jetzt schon eine Weile nicht gesprochen. Was ist so passiert? Also bei mir war letzte Woche ganz schön voll.
Mhm.
Ich war unter anderem zu Gast in dem sehr guten Podcast Sucht und Süchtig.
Mhm. Ich habe die Folge noch nicht gehört, muss ich gestehen.
Du scheinst dich nicht für meine Arbeit zu interessieren.
Doch, ich habe jetzt aufgeholt und die Folge mit Lukas Klaschinski gehört, die ich sehr gut finde.
Dein eigener Podcast.
Ja, das stimmt. Aber
fandst du gut, ja?
Ja. Fand ich richtig gut. Zwei Männer mal so emotional zu erleben, ist schön. Männer, die über Gefühle sprechen, davon braucht es mehr, glaube ich.
Ja, kam viel solches Feedback. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, wir würden dann langfristig einfach dich durch Lukas ersetzen.
Ja, okay. Dann spreche ich mit Stefanie Stahl.
Ja, okay. Fair Deal.
Ja, du bist gerade echt viel zu Gast bei irgendwelchen Podcasts und ich kann das, also du hörst ja auch nicht immer alle Sachen von mir, oder?
Also früher habe ich immer alles gehört.
Wirklich?
Ja.
Als du mich noch nicht so gut kanntest, aber jetzt weißt du auch, dass ich immer den gleichen Schmarrn erzähle.
Nee, ich weiß noch. Früher habe ich alles gehört und jetzt höre ich nicht mehr alles, nee.
Ja.
Ich gucke mir auch nicht mehr alles an.
Deshalb, umso besser kannst du mir jetzt hier davon erzählen, wie es war bei Sucht und Süchtig, weil ich das natürlich sehr interessant finde.
Also Sucht und Süchtig erstmal für diejenigen, die den Podcast nicht kennen, ist ein Podcast von Hagen und John und das sind zwei abstinent Lebende, die einen Podcast gestartet haben, um über ihre Suchterkrankung zu sprechen und das machen sie jetzt schon eine ganze Weile. Es wird mittlerweile von der ARD koproduziert, könnt ihr aber auch immer auf Spotify hören und Da sprechen sie entweder alleine, zu zweit oder auch mal mit einem Gast oder einer Gästin über Themen, die sich in diesem Spektrum bewegen. Also nicht nur Konsum oder Suchterkrankungen, sondern auch andere psychische Erkrankungen. Und irgendjemand hat mich für diesen Podcast aufmerksam gemacht. Ich glaube, es war Felix. Und er hat gesagt, es ist sein Lieblingspodcast. Und dann habe ich mir das angeguckt und bin dem bei Instagram gefolgt und habe ein paar Folgen gehört und fand es sehr gut. Und dann hat Hagen das gesehen, Hagen von Sucht und Süchtig, dass ich ihm beim Instagram folge, und hat mir geschrieben und hat gesagt, hey, das freut ihn voll, ob ich nicht mal zu Gast sein will. Und dann haben wir telefoniert und relativ kurzfristig diese Aufnahme besprochen. Ja, und dann war ich da, und beim RBB war das in Potsdam. Also erstmal war das wie in den Urlaub fahren, mit der S-Bahn so raus, und es wird immer grüner und immer schöner und die Sonne schien und es war wirklich ein bisschen wie Urlaub. Und dann kam ich da an und dann waren die beiden, saßen so draußen vor so einem Café. Es war wirklich wie in so, wie bei Jerks, so heile Welt.
Mhm.
Dieses Grüne da, die Idylle, man geht so über den Campus der Uni dahin, und dann haben wir da noch einen Kaffee getrunken, haben uns super nett unterhalten, sofort gut verstanden. Und dann kamen noch irgendwelche Leute vom RBB, die Produzentin und so, und es war sehr nett. Und dann sind wir da ins Studio, die nehmen da in so einem Radiostudio auf, das ich schon mal gemacht habe für den Bayerischen Rundfunk. Das ist eine ganz lustige Atmosphäre. Dann sieht man mal so behind the scenes, wie so Radio aufgenommen wird. Mhm. Ja, und dann haben wir uns unterhalten, und es war, die beiden unterhalten sich dann immer erstmal alleine, und ich saß schon daneben und habe so zuhören dürfen, und die teilen dann sehr, sehr emotionale und persönliche Dinge, und das machen sie auf eine sehr schöne Art und Weise. Und wir haben dann so ein bisschen über meine Kindheit gesprochen. Da fangen sie dann immer an, wenn sie einen Gast oder eine Gästin haben, über die Kindheit und wie die so war und wann dann zum ersten Mal so Substanzen konsumiert wurden und so. Und das, da sind wir dann irgendwann drauf gekommen. Wie?
Kannst du erklären, warum du Substanzen konsumieren sagst?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen...
Ja, ich wurde vorher so ein bisschen von den beiden abgeholt. Was die Wortwahl angeht, weil den Podcast hören natürlich auch Leute, die Probleme haben mit einer Sucht oder so, oder die da abstinent leben, und da besteht die Gefahr, dass man getriggert wird, wenn man verharmlosende Sprache benutzt. Also das kann ich ja jetzt hier sagen in dem Podcast, weil nur zur Aufklärung, die haben gesagt, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie ein Saufen oder Ballern oder ein Bierchen.
Mhm.
Das sind ja, also Bierchen ist so sehr verharmlosen, und Saufen ist ja sowas, was man in der Gesellschaft häufig sagt, so als so etwas Festliches oder ja auch so der Akt an sich, dass es was Verharmlosendes, Festliches hat.
Mhm.
Und ja, da wird dann einfach Wert drauf gelegt, dass die Sprache sensibel gestaltet wird, damit Leute sich da nicht getriggert fühlen und irgendwie, ja, genau, das ist der Grund. Und deswegen verwenden die eben eine andere Sprache, die sagen, für jegliche Art von Drogen, mit Drogen sagen sie, aber also alles sind Substanzen, auch Alkohol, Cannabis, alles Substanzen. Man kann sie auch beim Namen nennen, aber der Sammelbegriff ist Substanzen, und konsumieren statt irgendwie irgendein anderes Wort.
Mhm.
So. Und wenn man dann Substanzen konsumiert hat, ist man intoxikiert.
Intoxikiert?
Ja. Mhm. Was ich eigentlich, da haben wir auch drüber gesprochen, in Bezug auf Alkohol ganz, ganz gut finde, weil ja Alkohol in unserer Gesellschaft, insbesondere vielleicht auch in der deutschen, also völlig verharmlost wird. Es ist einfach eine Droge wie jedes andere. Alkohol ist ein Nervengift oder ein Gift. Und wir haben dann so, ich habe angefangen mit Alkohol, dann habe ich irgendwann mal Cannabis konsumiert. Und wir haben darüber gesprochen, wie Alkohol und Cannabis in meiner Jugend ganz normal war.
Mhm.
Also Cannabis schon so ein bisschen mehr noch als Alkohol, auch so den Hauch des Verbotenen hatte. Alkohol aber völlig normal war. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass ich, glaube ich, mit 14 oder 15 auf jeden Fall eine Alkoholvergiftung hatte, relativ schwere auch, und dass da wurde dann einfach eine Woche später wurde darüber gelacht, so, aha, das ist eine lustige Geschichte.
Mhm.
Und ich selbst ja auch, und hatte natürlich auch einfach weiter konsumiert. Aber so andere Drogen waren zumindest in meiner Jugend völlig fernab.
Mhm.
Und das ja nicht so richtig Sinn macht. So, das sind halt auch Drogen. Also, dass man den Alkohol so verharmlost und die anderen Drogen so verteufelt hat. Mhm. Ja, und dann sind wir so ein bisschen durch meine Jugend durch und dann haben wir über meine Depressionen gesprochen und wann das so richtig spürbar wurde, wann ich das begriffen habe, wann das so an die Oberfläche gedrückt wurde durch Überlastung, und es war ein sehr schönes Gespräch, aber auch echt, also ich habe eigentlich durchgeweint durch das Gespräch, weil auch Hagen und John so sehr schöne Sachen gesagt und geteilt haben, die mich auch sehr, sehr stark berührt haben. Und ich bin da raus und es war anstrengend, aber es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich habe wirklich gedacht, das ist der einzige Podcast, den ich kenne, der eine wirklich gesellschaftliche Relevanz hat. Mhm. Also alle Podcasts haben natürlich ihre Daseinsberechtigung in Unterhaltung oder irgendwie Information oder Aufklärung, aber das ist ein Podcast, der wirklich, das haben sie mir auch danach gesagt, sie kriegen nach jeder Folge so und so viele Nachrichten von Menschen, die sagen, wow, ich fange jetzt eine Therapie an.
Mhm. Krass.
Also das ist dieser Impact.
Die ihre Sucht durch den Podcast überhaupt erkennen.
Entweder Sucht oder Depression oder was weiß ich.
Es ist doch irgendwie so bei Alkohol, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, mein Arzt hat mir gesagt, ich bin alkoholsüchtig, weil ich irgendwie 2x die Woche Alkohol trinke. Und also gefühlt ist es so, dass irgendwie ganz viele Leute sagen, ja, sie haben, das ist ja irgendwie Quatsch. Also das sagen halt Ärzte, aber das stimmt ja nicht, weil ich bin ja jetzt kein Alkoholiker, keine Alkoholikerin. Das bin ich ja erst, wenn ich irgendwie schon morgens trinke oder jeden Tag trinke. Das mache ich ja nicht. Haben Sie dazu was gesagt? So, oder ging es jetzt gar nicht so speziell um Alkohol und wann man da von einer Sucht spricht?
Ich glaube, wir haben schon mal, es gibt so eine, so, wie sagt man, so Leitlinien, so Punkte, wie auch bei Depressionen oder anderen mentalen Erkrankungen, so eine Checkliste. Mhm. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, die haben wir auch damals in der Klinik besprochen. Da kann man ganz klar gucken, wenn so und so viele Punkte von x Punkten erfüllt, dann hat man eine Suchterkrankung. Mhm. Dazu gehört auf gar keinen Fall, dass man morgens schon trinkt. Das muss dazu nicht erfüllt sein. Aber meiner Wahrnehmung nach gehören eben auch Punkte dazu, wo jetzt jemand, also es ist, glaube ich, beide Seiten vom Spektrum. Manche Leute werden sehr überrascht, dass sie vielleicht schon eine Suchterkrankung oder dass die Diagnose Suchterkrankung bei ihnen vielleicht schon positiv wäre. Mhm. Und manche Leute wären eher überrascht, dass es bei ihnen nicht so ist. Mhm. Weil sie eben vielleicht sich in der Sucht schon wähnen.
Und dass so ein Unterschied könnte machen, dass man Alkohol zur Emotionsregulation genau, benutzt?
Genau, wenn es einen Zweck hat. Mhm. Wenn es zweckgebunden ist, ist auf jeden Fall einer der Punkte.
Also wenn ich sage, ich brauche abends mein Glas Wein, um runterzukommen vom Tag und mich zu entspannen.
Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, wenn nur das der Fall ist, dass du eine Suchterkrankung hast. Mhm. Aber das ist einer der Faktoren, wenn ich mich recht erinnere. Ein Suchtdruck, also wenn du morgens schon oder irgendwann im Laufe des Tages denkst, oh, ich müsste jetzt mal wieder. Aber ich bin kein Experte, ich will da jetzt auch nicht zu tief rein. Wenn ihr da irgendwie mehr wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall, und das solltet ihr auch so in diesen Podcast mal reinhören. Das ist echt ein schöner Podcast. Mhm.
Das ist ja schon ein relevantes Thema auch für Eltern, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Eltern denen die Anstrengungen, die sie mit Kindern haben, mit Alkohol kompensieren. Oder auch, dass ganz viele Frauen, die irgendwie sagen, hier Mom's Night Out und ein Video machen, Insta, dann das ist sofort der Aperol-Spritz oder die Weißweinschorle, so ohne geht gar nicht. Mütter, die sich treffen ohne ihre Kinder, dann ist sofort Alkohol irgendwie im Spiel. Was ich auch irgendwie, ja, schwierig finde, das auf Instagram so zu verherrlichen, sage ich mal, oder auch zu normalisieren. Also wir machen das ja eigentlich gar nicht, dass wir auch irgendwie Alkohol auf Instagram zeigen. Also wir trinken eh nicht mehr viel Alkohol, aber
ich mache ab und zu Werbung für meine jetzt Ex-Brand Röbelberg.
Stimmt. Ups, habe ich mal eben vergessen. Dass es da ja ein Eierlikör gibt.
Ja, jetzt ja nicht mehr. Ich bin den ja, wir haben den ja verkauft, aber ich habe neulich nochmal die Kampagne geteilt, weil ich die so schön fand. Aber ja, auch wenn man so Fotos bekommt, ne, oder wenn Leute irgendwie in die Stories Urlaub, irgendwie so Entspannung, Belohnung. Das sind so häufig Bilder. So oft kriegt man ja Bilder irgendwo auf irgendwelchen Kanälen zugeschickt, wo Leute irgendwas, also was Schönes, entweder sind gerade in den Urlaub gefahren, sind angekommen oder sie haben irgendwas geschafft, sie haben Feierabend, irgendwas. Mhm. Und dann kennt man ja dieses Foto einfach von dem Glas, was vor einem steht. Mhm. Das kennen ja wahrscheinlich die allermeisten Menschen. Das ist ja sehr geläufig einfach in unserer Gesellschaft. Und das zeigt natürlich sehr deutlich, dass Alkohol, also A, verharmlost wird natürlich und B, ja, als was Zelebratives, wenn es das Wort gibt, angesehen wird.
Ja. Würdest du sagen, du bist aktuell nach irgendwas süchtig?
Ja.
Die Spannung steigt. Wonach bist du süchtig?
Ja, ich bin ja sehr, sehr leider, muss ich sagen. Ich hatte ja aufgehört zu rauchen letztes Jahr und dann in der Klinik.
Also du hast die Jahre davor nie so.
Also ich war halt Partyraucher. Ja. So, ich habe, wenn wir mal irgendwie feiern waren oder so, habe ich ein paar Zigaretten geraucht, dann auch ein paar zu viel leider. Ich habe so unter der Woche habe ich nicht mal dran gedacht. Mhm. Im Gegenteil, ich bin sogar tagsüber durch die Stadt und wenn da irgendjemand geraucht hat, habe ich so Abstand gehalten und so, weil ich es wirklich eklig fand tatsächlich. Ja, in der Klinik war dann irgendwie alles so viel und so und dann da durfte man ja auch keinen Alkohol trinken, das war verboten und wie ich jetzt begriffen habe, dass mein ADHS-Hirn auch sehr nach Stimulanz schreit.
Mhm.
Und dann habe ich halt irgendwann in einem sehr schwachen Moment zu einer Zigarette gegriffen und habe dann mir selbst so eine Geschichte gesponnen während der Klinik. Ja, jetzt ist es auch okay, jetzt geht es dir gerade nicht so gut und so. Und ich habe es schon wieder stark reduziert seitdem, aber so ganz losgelassen habe ich es noch nicht. Das heißt, ich rauche so 2 Zigaretten am Tag, aber es bin ja trotzdem abhängig.
Mhm. War es schwer für dich in der Klinik, keinen Alkohol zu trinken?
Nee.
Ja.
Nee, gar nicht. Mm-mm. Also doch, ja, aber nicht, weil ich dachte, oh fuck, ich muss jetzt irgendwie Alkohol trinken, sondern wir hatten während der Klinikzeit 2 Hochzeiten.
Mhm.
Oder 3 sogar.
Wir waren auf 3 Hochzeiten, ja.
Ja. Und ich konnte mir da zu Beginn der Klinik noch gar nicht vorstellen, dass sowas geht ohne Alkohol.
Mm.
Das war für mich unvorstellbar. Ich weiß nicht, ich habe mit der Einzeltherapeutin bestimmt 2 Sessions die Hälfte der Zeit damit verbracht, darüber zu reden. Dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und da hat sie so witzigerweise gesagt, ja, ich wünschte, sie hätte mir das gar nicht gesagt und so. Weil ich gesagt habe, kann ich vielleicht bei einer Feier Alkohol trinken? Und dann haben wir ewig diskutiert. Und das ist mir schwer gefallen, ja. Das habe ich dann geschafft. Also ich habe dann in einer von 3 Hochzeiten mit Ansage auch, habe ich Alkohol getrunken. Dann aber auch, glaube ich, nur so 2 Bier. Und habe da schon gedacht, so, das hat jetzt irgendwie nicht gebracht.
Mhm.
Und das war total wertvoll, weil diese Erfahrungen mal zu sammeln, ich kann auch eine Party oder eine Feier, sowas wie eine Hochzeitsfeier, Geburtstagsfeier, das kann ich auch, meinen eigenen Geburtstag dann auch ohne Alkohol, das kann ich alles ohne Alkohol. Und das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Im Gegenteil, ich habe sogar Gespräche geführt, die ich nie geführt hätte, wenn ich intoxikiert gewesen wäre.
Mhm.
So, dafür muss man ja nicht viel trinken. Mir reichen schon 2 Bier, dass ich nicht mehr voll da bin. Mhm. Also dieses Angetrunken, da kann ich mich ja schon nicht mehr so richtig auf den Gegenüber einlassen. Und es war eine total tolle Erfahrung, dass sowas sogar sehr positive Seiten hat, ohne zu trinken. Und das habe ich in der Folge auch sehr, sehr häufig gemacht und jetzt trinke ich viel weniger Alkohol als vorher.
Mhm.
Also auch wenn ich abends mal mit Freundinnen essen gehe oder so, trinke ich manchmal gar keinen Alkohol. Also jetzt nur noch so sehr, sehr ausgewählt.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss ich es mir aber auch nicht verbieten, weil wenn ich jetzt Lust habe, ein Bier zu trinken, dann trinke ich das. Aber wie gesagt, ich hatte keine Suchterkrankung, das Alkohol bezüglich. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht irgendwas verharmlosen. Ich habe nur in der Klinik gemerkt, dass Alkohol für mich schon einen Zweck hatte. Und den bin ich jetzt ein bisschen losgeworden. Das ist ganz gut. Und sonst bin ich ein bisschen zuckerabhängig, leider. Wobei ich das jetzt gerade auch wieder langsam im Griff kriege. Ja. Also, dass ich mir abends so Süßigkeiten reinballer und mich danach auch so richtig schlecht fühle. Das ist ja auch, naja. Und
kompensierst du da auch irgendwas?
Ja, klar.
Das abends?
Ist ja,
Ist das dann die Anstrengung des Tages auch? Oder was glaubst du, was wäre da eigentlich abends an Gefühlen da?
Ich ersetze ja mit dem Süßigkeiten, glaube ich, ein bisschen so das Bier. Mhm. Früher hätte ich einfach abends mal ein Bier getrunken oder ein Glas Wein. Und ich muss irgendwie dahin kommen, dass ich gar nichts mehr brauche. Und klar, das ist die Anstrengung. Aber das ist ja dann auch wieder so die Gefahr, dass man sagt, ah ja, um runterzukommen, konsumiere ich irgendwas.
Ich tue mir jetzt was Gutes, ja. Was vermeintlich Gutes.
Und das ist ja also bei Alkohol und Zucker zumindest jetzt ist ja nichts Gutes. Mhm. Also klar, in Maßen ist alles okay. So, aber ich glaube, also ich will auf jeden Fall lernen, dass ich dann abends mich dann irgendwie mehr um meine Emotionen kümmere und mir dann wirklich was Gutes tue. Mhm. Und das weiß ich ja eigentlich mittlerweile auch, wenn ich jetzt irgendwie ein gutes Buch lese oder Yoga mache und ein bisschen meditiere, dann geht es mir auch gut. Mhm. Also da geht es mir im Zweifel sogar wesentlich besser, als wenn ich mich mit Gummibärchen vor die Glotze hänge.
Ja.
Aber es ist halt nicht so leicht und man muss auch, oder ich will gut zu mir sein und geduldig.
Mhm.
Und es ist ein Prozess.
Voll.
Und du?
Also ich habe ja schon seit den Schwangerschaften kaum mehr Alkohol getrunken, weil ich es nicht mehr vertragen habe und immer gleich so einen übelsten Psychodeprikater bekommen habe. Und so vor allem am zweiten Tag danach, also auch nur von einem Glas Wein, so richtig schlechte Laune, dass mir dann der Preis einfach zu hoch war und ich gemerkt habe, ich bin dann unfair zu den Kindern und meine Zündschnur ist viel zu kurz und dieser Preis ist einfach viel zu hoch für irgendwie ein Glas Wein oder zwei Gläser bei einem Abendessen, um irgendwie ein bisschen witziger drauf zu sein.
Trinkst du Alkohol, um witziger drauf zu sein?
Ja, ich glaube schon auch, um so lockerer zu sein und mal ein bisschen Kopf auszuschalten.
Aber dafür ist ja, also, das ist bei mir auch so, dafür das hört man ja auch häufig. Das ist ja okay, wenn es irgendwie...
Eine Bekannte von mir, die hat mir auch erzählt, dass sie immer Alkohol trinkt, wenn sie ausgeht und immer dann aber auch gleich bis 6 Uhr morgens bleibt und dann halt so voll in dieser Energy ist von, ich mache hier Party und sorge für Stimmung und so. Und das hat mich so krass daran erinnert, wie ich auch früher drauf war. Also ich kenne das von mir selber auch. Also ich war jetzt nie so eine, die jetzt so übertrieben lange ausgeht, aber dieses... Trinken, um die Stimmung zu machen und lustig zu sein und auch alle zu entertainen und so, das kenne ich auch sehr. Und ich glaube, meine Brüder kennen das auch. Also ich glaube, wir haben das alle so ein bisschen, dass wir eigentlich vom Typ alle eher ein bisschen ruhiger sind, aber das halt selber genießen, wenn wir dann durch den Alkohol einfach aufdrehen und irgendwie auch selbstbewusster werden und mehr auf Menschen zugehen, was wir sonst vielleicht nicht so machen und so. Also das ist schon, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen immer das Ding gewesen. Und ich glaube, ja, jetzt, wo ich eben nur noch so wenig trinke, bis gar nicht, habe ich halt auch gelernt, dass es so auch geht. Aber ich bin trotzdem halt nicht so kommunikativ wie mit Alkohol. Das ist einfach so. Und vielleicht komme ich da irgendwann hin, dass ich genauso witzig bin und aufdrehe ohne Alkohol, aber... jetzt gerade, ja, bin ich halt früher müde und gehe halt früher nach Hause und habe vielleicht interessante, schöne, gute Gespräche, aber ich bin nicht mehr die Entertainerin, aber ich muss sie vielleicht auch nicht mehr sein. Mhm. Also ist ja auch die Frage, was ist das für eine Rolle, die man sich da selber auferlegt und wieso meint man, das machen zu müssen oder zu wollen? Also ja, weil man irgendwie beliebt sein will, weil man im Mittelpunkt stehen will, weil man gerne andere zum Lachen bringt. Ja, voll. Aber es wäre natürlich irgendwie auch schöner, wenn das nüchtern auch klappt.
Ja, ist aber, ja, stimmt. Ja, ich habe genau die gleichen Gedanken. Ich habe dann jetzt auch, wenn ich auf Partys war, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, dann gehe ich halt früher.
Ja.
Aber bis dahin habe ich vielleicht ein gutes Gespräch geführt.
Mhm.
Und wenn ich dann merke, okay, die Stimmung geht jetzt langsam hier in eine andere Richtung, dann gehe ich halt nach Hause. Dann geht es mir auch am nächsten Morgen besser. Das ist jetzt einfach... ein Thema, glaube ich, was auch was mit Alter zu tun hat.
Mm. Ja, und ich glaube auch, dass es also okay ist zu sagen, hey, manchmal zu einem seltenen Anlass, wie zum Beispiel an meinem Geburtstag, da mache ich das, da trinke ich auch so viel ich will, da bin ich nochmal voll die Entertainerin und die tolle Gastgeberin, die alle verbindet und habe eine Nacht richtig Spaß Und dann passt es aber auch wieder. Also ich mache das natürlich und brauche das auch nicht jedes Wochenende. Und dieses eine Glas Wein abends oder irgendwie beim Essen, das spare ich mir eh schon lange. Und ich finde das auch absolut unnötig. Aber zu sagen, hin und wieder mache ich das mal, dass ich so aufdrehe, dann finde ich es auch okay.
Wie ging es dir dann? Hattest du einen Kater nach deinem Geburtstag?
Ja, ich hatte einen Kater, aber interessanterweise war der irgendwie nicht so schlimm wie oft vorher von nur ein, zwei Gläsern.
Du musst einfach direkt saufen. Dein Körper sagt sich, hör mal Marie, du kommst ja aus Bayern, wenn schon, denn schon.
Da kommt die Bayerin in mir raus.
Straf dich, wenn du nur ein Glas Chardonnay trinkst.
Ja, ich weiß es nicht, aber es hängt bestimmt auch immer mit dem Schlaf zusammen und nach meinem Geburtstag konnten wir ausschlafen und konnten wir ohne Kinder schlafen und irgendwie im Alltag dann ein Glas Wein trinken und dann am nächsten Morgen irgendwie ab 6.30 Uhr Kinderprogramm zu machen,
das ist
einfach
Ding.
Wirklich der Tod.
Das ist halt auch das Ding. Nicht. Kater mit Kids macht, das gibt einfach keinen Sinn.
Nee.
Das ist wirklich Kater hoch 10.
Ja.
Also für alle, die zuhören, die keine Kinder haben, stellt euch vor, ihr habt einen Kater und könnt euch aber nicht an einem Sonntag zum Beispiel auf die Couch legen und eine Pizza bestellen, sondern ihr habt ein Wesen um euch, was die ganze Zeit euch und eure Aufmerksamkeit und euer Entertainment will.
Ja.
Und ihr wollt eigentlich das nicht.
Und Action will, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge.
Ich war neulich bei der Therapie und mir wurde eine, ich sag mal, kleine Sucht diagnostiziert.
Oh, jetzt kommt's, die große Beichte. An alle Redakteurinnen von Promiflash, zückt schon mal die Federn.
Oh Gott, sollte ich das so aussprechen oder besser nicht?
Doch, finde ich gut.
Obwohl ich auch selber der Meinung bin, ist jetzt nicht so eine krasse Sucht, weil jetzt letzte Woche habe ich es zum Beispiel gar nicht gemacht.
Ich glaube, das sagen die meisten Suchterkrankten.
Ja.
Ja.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ich Emotionen reguliere oder Stress reguliere. Und zwar öffne ich eine App auf meinem Handy. Wir senken alle Instagram.
Tinder.
Nein.
Ich bin Tinder-süchtig.
Instagram bin ich vielleicht auch süchtig, da weiß ich noch nicht genau.
Kannst du ja auch
noch
nicht unterscheiden, ne? Weil das ist ja auch dein Job.
Ja, das stimmt.
Aber, ja, okay.
Immo-Scout, tatsächlich. Ich, das klingt jetzt sehr abgehoben und privilegiert. Ist natürlich nicht so, als würden wir uns die ganze Zeit irgendwelche Immobilien kaufen, aber wir sind ja eh immer rastlos und überlegen, ob wir nochmal irgendwie ins Grüne ziehen oder so. Und ich habe immer Suchaufträge, aber verschiedene, so drei verschiedene Suchaufträge und gucke immer rein, was kommt da Neues rein. Ich mache das in Momenten, wo ich müde bin, wo ich gestresst bin, wo es eigentlich besser wäre. Ich mache einen kleinen Nap oder ich mache ein bisschen Stretching oder eine Meditation und dann lege ich mich halt irgendwo hin und öffne halt diese App und gucke halt, was es so für neue Sachen auf dem Markt gibt. Und was mir daran den Kick gibt, ist, glaube ich, dieses Gefühl von, jetzt entdecke ich vielleicht unser Zuhause, wo wir endlich richtig glücklich sind und alles passt.
Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst. Weil das ist ja genau der Punkt, der bei vielen Süchten eine Rolle spielt. Ne? Dieses raus aus dem Hier hin zu etwas, was mich zu einem besseren, glücklicheren X-Mensch macht.
Voll. Und ich habe immer Angst, dass ich quasi was verpasse. Also wenn ich nicht regelmäßig drauf bin, dass ich vielleicht unser Traumhaus verpasse. Und es ist natürlich so, das Immobilienmarkt, der ist schwer und man muss Glück haben und man muss auch intensiv suchen. Aber eigentlich müsste ich nicht so intensiv suchen, wie ich es gerade tue.
Hast du das, bist du damit zu deiner Therapeutin gegangen, hast gesagt, ich habe ein Problem oder habt ihr irgendwie zufällig drüber gesprochen und sie hat gesagt, Frau Nasemann, da gucken Sie mal genauer hin.
Also ich habe ihr das schon lange erzählt von dieser Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit, dass ich ständig wieder überlege, wo geht's als nächstes hin, das weiß sie schon. Aber ja, dieses Konkrete von der App erzählen, da hat sie eben nachgefragt, wann und wie oft ich das mache und wie viele Stunden in der Woche. Also ich habe so geschätzt, dass ich da vielleicht so, boah, ich muss mal nachgucken, was da meine Zeit ist, aber vielleicht so 3 Stunden in der Woche bei ImmoScout verbringe. Also zu den Hochphasen. Und dann gibt es wieder Phasen, wie jetzt gerade, seitdem ich darüber gesprochen habe, habe ich die App nicht mehr geöffnet. Also was schon dafür spricht, dass es jetzt vielleicht nicht so eine krasse Sucht ist, aber
nee.
Nee?
Auch das nicht, leider.
Okay. Gut zu wissen. Ja, und ich kenne lustigerweise auch andere Leute, die diese Sucht auch schon mal hatten. Also ja. Viele, die sich, glaube ich, denen so Wohnen wichtig ist und die mal umziehen mussten und dann gemerkt haben, oh, das macht ja irgendwie richtig Spaß. Also dieses auch sich so reindenken, dann die Fantasie spielen lassen. Ich schlage dir dann auch teilweise Sachen vor, wo du denkst, hä, was, das ist doch voll hässlich und runtergekommen und so. Aber ich habe halt dann auch sehr viel Fantasie und kann mir halt in jedem zweiten Haus, kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Und diese Vorstellung, quasi in diese Fantasie reinzugehen, ist das, was mir dann den Kick gibt. Mhm.
Das ist ein bisschen wie so ein Computerspiel.
Ja, stimmt. Wie so eine Parallelwelt. So,
so Sims oder so.
Ja.
Ah ja, interessant.
Mhm.
Also hast du, du bist nicht zu deiner Therapeutin, hast gesagt, ich habe ein Problem mit dieser App, sondern da ist sie irgendwie so, hat sie sowas gesehen bei dir. Ist sie drauf gestoßen?
Also ich habe ihr gesagt, dass ja, ich halt damit unzufrieden bin, dass ich halt so rastlos bin.
Aber das war eine allgemeine Aussage. Und
auch, ja, genau. Ja.
Interessant.
Ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin so unglücklich, dass ich so viel Zeit bei Muscat verbringe. Aber ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass es so unnötig ist und mich das selber nervt, dass ich da ständig draufklicke und so.
Aber hat sie gesagt, dass es ein Problem ist? Weil das wäre ja, also ich weiß es nicht, ich bin ja kein Therapeut. Es gibt ja dann, man könnte ja geneigt sein zu sagen, das ist jetzt eine Sucht, die ist relativ harmlos, weil die dich nicht körperlich beeinträchtigt, aber sie beeinträchtigt die ja psychisch.
Ja, ich glaube, sie hat jetzt zumindest bei der nächsten Stunde das gar nicht mehr angesprochen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt probiert, mir das irgendwie abzugewöhnen, Step by Step oder so, sondern ich glaube, sie geht eher mit mir zum Kern des Problems und guckt mit mir, wie kriege ich mehr Ruhe rein, wie kann ich zufriedener sein mit dem, was ich habe. Und dann erledigt sich die Immo-Scout-Vorliebe von allein.
Ja. Ja, das ist doch interessant.
Aber sie hat halt sehr deutlich gesagt, sie benutzen das zur Emotionsregulation.
Ja.
Und da war ich halt so,
ups.
Okay. Und kenne ich natürlich auch aus meiner Vergangenheit. Also ich war früher shoppingsüchtig. Es war jetzt nie so, dass ich irgendwie im Minus war und mein Konto überzogen habe. Aber ich habe einfach unfassbar viele Klamotten gekauft die ganze Zeit und hatte Sachen im Schrank, da hingen noch die Etiketten dran und ich bin trotzdem zu H&M und Zara und habe fast Fashion ohne Ende konsumiert, bis ich halt von mir aus gesagt habe, ich möchte das so nicht mehr machen.
Mhm.
Aber
naja, die Sucht habe ich natürlich vergessen. Die habe ich natürlich auch. Bei mir ist halt kein Fast Fashion und H&M, bei mir ist es in einer anderen Preiskategorie, aber das macht es ja nicht besser. Ich kaufe halt weniger, aber das ist teurer.
Mhm.
Ja, schon teilweise finanziell auch ein Problem gewesen bei mir.
Ich glaube, ich kenne auch eigentlich fast keinen Menschen, der nicht irgendeine Art von Sucht hat, oder? Ich meine, ich hatte eine krasse Kaffeesucht. Die habe ich ja eingestellt durch die ADHS-Diagnose, weil ich eben
wusste. Du hast auch so richtig Entzugserscheinungen.
Ja, ich hatte richtig ganz üble Kopfschmerzen, richtig schlechte Laune. Einige Tage, nicht lange. Keine Ahnung, 4-5 Tage und dann ging es bergauf. Aber ich habe das halt immer noch und es nervt mich selber. Ich trinke halt jetzt ziemlich viel entkoffeinierten Kaffee, also vielleicht so 3 am Tag. Und es nervt mich, weil ich mir denke, was bringt mir das? Also ich finde, es schmeckt gut oder okay, aber es schmeckt jetzt nicht so geil wie normaler Kaffee. Es verfärbt meine Zähne. Und es kostet ein Schweinegeld, wenn ich irgendwo draußen einen Kaffee trinke. Jetzt hier irgendwie im Berlin-Prenzlauer Berg zahlst du auch mal 4,80 Euro irgendwie für einen entkoffeinierten Cappuccino mit Hafermilch. Und das nervt mich. Ich will das loswerden, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt noch quasi so meine Ersatzdroge für den Kaffee, den ich nicht mehr habe. Und ich klammer mich daran fest, an diesem Placebo-Effekt, dass ich jeden Morgen hoffe, weil ich so müde aufwache, dass mir dieser entkoffeinierte Kaffee irgendwie das Gefühl von Wachheit gibt. Weil das noch so in meinem Kopf verbunden ist, ich brauche den Kaffee, um überhaupt wach zu werden.
Das ist okay. Sei gut zu dir selbst.
Ja, aber ich finde es irgendwie, ich denke mir halt trotzdem so, ja, jetzt will ich am liebsten jeden Monat irgendwie zur Zahnreinigung rennen, weil meine Zähne so gelb sind und denke darüber nach, irgendwie meine Zähne bleachen zu lassen. Dann denke ich, lass es doch einfach, trink doch einfach einen Tee.
Ja, verstehe ich. Aber Tee ist auch so langweilig. Und
aber es gibt ja, so geile Tees eigentlich.
Ja, aber es gibt ja so wenig Läden, zumindest bei uns, die geile Tees haben, oder?
Ja, das stimmt.
Also Tee ist immer so, da kriegst du halt so ein Ikea, gerilltes Ikea-Glas mit kochend heißem Wasser mit so einer Tüte Tee drin.
Ja.
Und kann ich nicht anfassen, weil es halt ein Glas mit heißem Wasser und der Tee schmeckt auch scheiße und lauwarm vor allen Dingen sowieso. Also es ist einfach kein geiler Genuss.
Mhm.
Teehäuser, das ist das Neueste. Jemand müsste quasi Starbucks für Tee machen.
Mhm.
Aber ja, ich finde aber entkoffinierten Kaffee auch nicht so schlecht. Es kommt drauf an, aber du hast recht. Der morgens hier zum Beispiel, der schmeckt nicht so richtig, ne?
Mhm.
Das sind irgendwie Ersatzprodukt.
Die Frage ist ja eher, wie kommt man dahin, dass man das alles loslassen kann?
Du musst dich austherapieren.
Naja, wahrscheinlich, oder? Ist man irgendwann austherapiert, meinst du?
Leider nicht. Also, mein Therapeut sagt immer so lustige Sachen. Wir haben über seinen Geburtstag gesprochen und der war im Februar. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, habe ich verpasst, dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr kriegen Sie ein Geschenk von mir. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, Tiggis, ich weiß jetzt nicht. Ich so, was? Ja, ich weiß nicht, ob wir das nächstes Jahr noch sehen. Und ich war so, was? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
Mhm.
Und ich so, also würden Sie sagen, nächstes Jahr bin ich dann also gesund. Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, Herr Tiggis, verabschieden Sie sich mal von diesem Gedanken.
Mhm.
Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wir uns nächstes Jahr noch sehen.
Mhm.
Das war so, also einerseits ist es ja schön, dass er irgendwie sieht, dass ich Fortschritte mache, aber auf der anderen Seite ist so, aber wann kommt dieser Zustand, dass ich einfach nur lächelnd durch die Gegend renne und glücklich bin?
Mhm.
Ne, so, nicht. Never. Es geht quasi nur darum, zumindest in meiner Therapie, klarzukommen. Und das ist schon das Maximum.
Ja.
Das war ein bisschen desillusionierend.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt viele HörerInnen hier zuhören und so denken, oh, ist ja auch langweilig, auf Kaffee zu verzichten, auf Alkohol zu verzichten, Süßigkeiten in Maßen zu essen. Das ist ja immer so dieses Argument, ne? Dann macht das Leben ja keinen Spaß mehr.
Und was sagst du dazu?
Ihr habt recht.
Ja,
ja?
Also meine Meinung ist, es geht nur um mich.
Ja.
Ein Teil ist natürlich auch eine Sucht, die dann daraus spricht. Aber in Maßen ist alles von mir aus vollkommen okay.
Voll.
Bis man aber eine Suchterkrankung oder eine Sucht hat, dann ist es halt schlecht.
Mhm.
Also schädlich.
Ja.
Fertig aus.
Ich mag halt einfach ich selber mag dieses Gefühl nicht, dass mein Körper irgendwas braucht. So, also jetzt außer Essen und Trinken und Schlaf. So.
Du bist ja sehr autonom, du bist halt sehr gerne unabhängig. Das heißt, du bist auch unabhängig gerne von so Gelüsten.
Ja, total. Dass ich so gemerkt habe, dieses allein, wenn ich mal irgendwo war, wo ich aus irgendwelchen Gründen morgens keinen Kaffee bekommen habe, dann bin ich wirklich wie so ein Zombie durch die Straßen gelaufen. Wo kriege ich jetzt den nächsten Kaffee her?
Okay, das ist echt krass.
Und dieses Gefühl, das mag ich einfach nicht, weil ich mir denke, das kann nicht irgendwie gut sein. Und ja, ich glaube, es hat mit meiner Autonomie zu tun.
Ja, man ist ja fremdgesteuert.
Ja.
Ich finde das ja so.
Und deshalb war ich, glaube ich, auch nie so anfällig für Alkohol oder Zigaretten, dass da sowas Tägliches oder so draus wird, weil ich das immer ganz bewusst gesagt habe, nee, auf keinen Fall. Das bleibt immer die Ausnahme so und nur, wenn dann am Wochenende oder so. Ja, absurd.
Also nochmal ganz kurz zurück, um das abzuschließen.
Mhm.
Weil ich gesagt habe, ich rauche jetzt so 2 Zigaretten am Tag, dann könnte man ja sagen, ja, du bist ja nicht abhängig. Also, wenn du abhängig wärst, dann würdest du auch morgens das erste nach dem Aufstehen, würdest du an eine Zigarette denken.
Mhm.
Oder an Wollen. Ich habe mir das aber so gelegt, dass ich mich so auf diesen Moment, ich trinke dann immer also nach der Arbeit, gehe ich in dieses Café, nehme eine halbe Stunde Zeit und rauche 1 oder 2 Zigaretten mit dem Kaffee.
Mhm.
Und dann wusche ich mir noch und gehe mir Gesicht waschen und so, um diesen Rauch wegzukriegen, bevor ich vielleicht die Kinder abhole. Aber das reicht.
Mhm.
Das kann man schon eine Sucht nennen, weil das ein festes Ritual ist und ich denke ja auch mehrfach am Tag an dieses Ding. So. Ich bin ja trotzdem total fixiert. Und wenn ich das nicht habe, kriege ich sofort schlechte Laune. Mm. So, das ist ein Problem. Das ist ein Problem und ich weiß es und ich kriege es in den Griff. Und das, damit wollte ich dich jetzt noch entlassen aus der Folge, da kannst du dich drauf freuen. Man soll das ja mal groß ankündigen, damit es auch auf keinen Fall klappt. Aber ich habe mir gedacht, so der Gardasee-Urlaub wäre der perfekte Zeitraum, um das wieder aufzuhören. Kriegst du wieder die ganze gute Laune ab?
Ist okay. Dafür, für deine Gesundheit bin ich bereit, eine schlechte Laune in Kauf zu nehmen.
Ja, aber der Witz ist, dass ich da die örtlichen Triggerpunkte nicht habe.
Mm.
Und wenn ich dann da das Verlangen verspüre, kann ich vielleicht auch eher mal spontan irgendwie joggen gehen oder so. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal.
Ja, ich glaube, problematisch ist es eigentlich immer dann, wenn man denkt, ich will das jetzt eigentlich nicht machen und ich mache es trotzdem.
Ja.
Also ich gehe abends aus, treffe Freunde und denke mir, oh, ich will eigentlich keinen Alkohol trinken, ich will morgen fit sein. Aber scheiß drauf, es geht halt nicht ohne, sonst macht's keinen Spaß. Oder ich gehe auf eine Hochzeitsfeier, ich kenne da niemanden, ich bin irgendwie unsicher und ich muss was trinken, weil sonst kann ich nicht interagieren oder sonst bin ich viel zu unsicher oder so. Ich glaube, genau da wird's immer das Problem. Und ich glaube, das haben wir inzwischen ganz gut erkannt, wann also wir der Meinung sind, also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel der Hochzeit haben wir ja oft gesagt, ja, also klar, ich könnte jetzt auch einfach nichts trinken. Aber ich trinke halt was. Ja, ich trinke halt was, weil ja, machen halt alle und es ist halt witziger und so. Ich glaube, wir sind inzwischen so achtsam, sage ich mal, dass wir erkannt haben, krass, was gibt's eigentlich halt für Situationen, die nicht mehr ohne was anderem funktionieren. Und da dann ganz bewusst zu sagen, nee, weil mir das auffällt, mach ich es jetzt mal genau nicht, um mir quasi auch selber einzugestehen, dass ich eben nicht süchtig bin, dass ich es eben nicht brauche, ist, glaube ich, ein ganz, und auch eine positive Erfahrung mache, dass es eben auch ohne klappt. Und so kann ich dann zukünftig auch freier entscheiden, möchte ich jetzt Alkohol trinken oder nicht, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, es klappt auch ohne Alkohol. Ich kann auch so mich mit Leuten unterhalten und Smalltalk machen.
Klappt überraschend gut.
Ja. Insofern lohnt es sich für alle, glaube ich, das mal auszuprobieren.
Ich hab diesen Satz, du hast es ja auch immer gesagt. Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Und ich habe immer gesagt, nee, kann ich nicht.
Ja.
Und jetzt weiß ich auch warum. So.
Warum?
Weil diese, wie heißt es, ständig wiederkehrende depressiven Phasen einfach meine Freude so ein bisschen abgetötet haben.
Mhm.
Und das habe ich auch im Podcast mit Hagen und John besprochen, dass Alkohol und andere Substanzen waren für mich quasi notwendig, um Freude zu empfinden.
Mhm.
Und das ist natürlich der perfekte Einstieg in jede Suchterkrankung.
Mhm.
Aber das habe ich da nochmal reflektiert und auch in der Klinik ja besprochen. Und diese Substanzen waren für mich ja quasi, ja, waren nur dafür da und komplett notwendig dafür, um das zu empfinden.
Mhm.
Ich war nur gelöst, wenn ich im Rausch war.
Ja.
Und das ist echt gefährlich.
Und das finde ich auch so wichtig, dass man auch in seinem Alltag sich immer wieder Situationen schafft mit Menschen, die man gerne hat, wo man gelöst und frei ist und Spaß hat ohne Alkohol. Also sei es mit Freundinnen oder Freunden zusammen Sport zu machen, sich zum Volleyball zu treffen. Ich in meinem Chor, da war ich am Anfang auch so, oh Gott, ganz viele Frauen, die ich nicht kenne und jetzt müsste man eigentlich Alkohol trinken, so um sich hier jetzt so auch über Emotionen zu sprechen und so, aber diesen Raum zu haben, wo wir echt auch lustig sind und alle Spaß zusammen haben, aber es niemals auch nur ein Schluck Alkohol fließt, ist irgendwie echt cool, weil es ist ja dadurch auch noch viel echter.
Ja, ich trinke gar nicht beim Chor.
Nee, nie.
Hm.
Immer nur Wasser. Und das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass es eben ja teilweise ja wahrhaftiger ist als ich sag mal so, es gibt ja auch so Sauffreundschaften, mit denen ist man früher so mit Mitte 20 einfach immer nur Party machen gegangen und so nüchtern hatte man sich jetzt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Also da immer wieder auch mit Freunden, dass es eben nicht so zum Standard wird, sondern dass man auch mal mit Freunden sagt, lass uns mal was unternehmen, wo kein Alkohol fließt. Finde ich irgendwie voll wichtig.
Das geht auch immer häufiger, zumindest in meiner Umgebung.
Mm.
Naja, gut, wir werden halt auch alt, ne?
Das sowieso, das lässt sich nicht aufhalten.
Also, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, mir auch. Wenn ihr noch Anregungen, Fragen, Tipps und Tricks oder wie auch immer habt, dann schickt uns Mails an familyfeelings@rtl.de.
Und nochmal, hört euch den Podcast Sucht und Süchtig an.
Mhm.
Richtig gute Empfehlung. Ich würde sagen, Grimme preisverdächtig.
Okay, vor allem die Folge mit dir natürlich.
Ja, vor mir war Micky Beisenherz. Der hat jetzt leider mein Zitat, der hat auch gesagt, es wäre der wichtigste Podcast, in dem er je war.
Hm.
Aber das habe ich nicht gelesen bevor. Naja, ist auch egal. Hört euch das mal an. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Family Feelings ist eine Produktion von Yilmaz Hummel für RTL Plus. Redaktion und Produktion: Freak Sitter. Schnitt: Clara Adami.